Nachgefragt, Wissen, wie es läuft. Ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
Ich bin safe. Ich klicke nicht auf die Links vermeintlicher Postzusteller und ich bestätige auch keine Follower-Anfragen meiner Lieblingsmusiker. Ich bin safe, dachte ich bis letzte Woche. Da kam eine E-Mail meiner Lieblingsurlaubsregion. Darin stand, ich hätte am Gewinnspiel teilgenommen und einen Urlaub gewonnen. Und ja, die Mail sah genauso aus wie die Mails meiner Lieblingsurlaubsregion. Und ja, ich habe an dem Gewinnspiel teilgenommen. Und ich war so euphorisiert und habe auf den beigefügten Link geklickt. Und dann bin ich auf einer seltsamen Seite gelandet und mir war schlagartig klar, dass ich einen riesen Fehler gemacht hatte. Zu schnell, zu unbedacht. Ich weiß bis heute nicht, was tatsächlich passiert ist. Wurden meine Daten abgegriffen oder ist mein Smartphone nun Teil eines weltweiten Hackernetzwerks? KI hat die Welt auf den Kopf gestellt und damit ist auch die Zahl der Cyberangriffe drastisch angestiegen und sie werden immer raffinierter. So schlimm für mich persönlich eine Cyberattacke sein kann, für große Unternehmen und Institutionen ist diese Bedrohung massiv geworden. Bei uns ist heute Samuel Kopmann zu Gast. Samuel, du arbeitest am Institut für Telematik am KIT, du forschst für mehr Sicherheit im Netz. Ihr hört Nachgefragt, den Podcast des Karlsruher Instituts für Technologie. Ich bin die Gabi Zachmann und den Samuel würde ich gerne fragen, wie wird man Internetsicherheitsforscher?
Herzlichen Dank für die Einladung zuerst. Wie wird man Internetsicherheitsforscher? Also ich bin heute hergekommen, wir sind im Informatikum im neuen Gebäude am KIT, bin über den Campus geschlendert und mich hat die Nostalgie ein bisschen gepackt, weil diese Woche ist O-Phase. Und genau in dieser Woche, Orientierungsphase von 9 Jahren, habe ich mein Informatikstudium begonnen. Ich habe hier in Karlsruhe meinen Bachelor gemacht und auch meinen Master. Und ja, bin dann im Rahmen der Masterarbeit ans Institut für Telematik gekommen. Und seit circa 4 Jahren forsche ich da im Bereich Sicherheit, Netzsicherheit und Netzangriffserkennung.
Telematik, was ist das?
Telematik ist ein Wort, das setzt sich zusammen aus Telekommunikation und Informatik. Das heißt, eine interdisziplinäre Wissenschaft. Und hauptsächlich geht es darum, dass man Daten austauscht über Computernetze. Also wir sorgen dafür, dass jemand Daten von A nach B schicken kann. Wir sorgen dafür, dass die Daten den richtigen Weg finden und alles, was drumherum gehört, um Computernetze betreiben zu können.
Und dass sie sicher von A nach B kommen.
Und dass sie sicher von A nach B kommen, genau. Also erstmal, dass sie überhaupt von A nach B kommen, dass sie schnell von A nach B kommen, dass nichts verloren geht. Und dann natürlich, dass sie sicher von A nach B kommen.
Jetzt hast du einen Fingerprint auf deiner Webseite, das habe ich gesehen. Was ist das denn?
Der Fingerprint auf meiner Webseite, der bezieht sich auf mein Zertifikat. Also ich habe einen E-Mail-Zertifikat, einen Personenzertifikat, was ich mir hier beim SCC, beim Scientific Computing Center ausstellen habe lassen. Mithilfe dieses Zertifikats, zu dem der Fingerprint gehört, kann ich meine E-Mails verschlüsseln und auch signieren, dass mein Kommunikationspartner erstens weiß, dass die E-Mail von mir kommt. Und dass wir sicherstellen können, also ich brauche dann sein Zertifikat, um die Nachricht zu verschlüsseln, dass wir sicherstellen können, dass unsere Kommunikation niemand mitlesen kann. Er braucht mein Zertifikat, um mir eine verschlüsselte Nachricht zu schicken, dass die eben niemand, der jetzt Zugriff auf das Netz hat, mitlesen kann. Ich schicke ihm mein Zertifikat und dass er sicher gehen kann, dass es mein Zertifikat ist, gibt es einen sogenannten Fingerabdruck. Wie auch immer der jetzt mal zustande kommt, der ist da. Und mit Hilfe dieses Fingerabdrucks kann er erstmal überprüfen, ob das mein Zertifikat ist oder nicht.
Das heißt eben auch, dass die E-Mails nicht von Fremden mitgelesen werden können.
Sie können schon mitgelesen werden, aber es findet kein Informationsgewinn statt. Also derjenige, der die E-Mail liest, der sieht nur
Hieroglyphen.
Hieroglyphen, genau. Zum einen und zum anderen wird die E-Mail signiert. Das heißt, ich packe einen Stempel drauf sozusagen und die E-Mail kann auch nicht verändert werden. Das ist auch ganz wichtig. Also nicht nur, dass sie nicht mitgelesen werden kann, sondern auch, dass ein Dritter von außen die E-Mail nicht manipulieren kann. Sonst sage ich, ey Gabi, wir treffen uns morgen um 14 Uhr und jemand von außen, obwohl er die vielleicht nicht sieht, verändert die und dann steht plötzlich in der E-Mail, wir treffen uns um 16 Uhr und dann ist einer zu spät.
Aber wir haben doch eine Firewall am KIT, wozu brauchen wir sowas? Oder gehört es zu diesen klassischen Sicherheitsirrtümern, so wie ich habe ja eine Virensoftware abonniert und die ist gar nicht mal so billig?
Natürlich haben alle Schutzmaßnahmen auch ihre Grenzen. Das ist klar. Firewalls decken ein gewisses Spektrum an Angriffen ab. Die sorgen nicht dafür, dass meine Kommunikation verschlüsselt ist oder dass niemand meine Daten verändern kann, die ich jetzt übers Netz schicke. Das Beispiel mit dem Link, dagegen schützt auch eine Firewall nicht. Die Firewall weiß nicht, ob ich den Link anklicken sollte oder nicht.
Ein weiteres Thema sind Updates. Die nerven mich kolossal. Muss ich die trotzdem machen?
Ja, immer die Updates machen. Die Hersteller von den Geräten und auch die Anwendungsentwickler kümmern sich darum, dass bekannt gewordene Schwachstellen möglichst schnell repariert werden oder im Idealfall möglichst schnell. Das heißt, Updates sind das A und das O, um, sagen wir, auf der sicheren Seite, auf der einigermaßen sicheren Seite zu sein. Es kommt auch immer darauf an, welchen Angreifer man betrachtet. Also Sicherheit an sich ist ein vager Begriff. Also man kann nicht pauschal sagen, dass ein System sicher ist. Es kommt immer darauf an, was mein Ziel ist, mein Schutzziel. Will ich, dass niemand mitlesen kann? Will ich, dass meine Daten nicht verloren gehen? Aber auf der anderen Seite auch, wie stark ist mein Angreifer? Wenn man einen beliebig starken Angreifer sich konstruiert, dann wird er jedes Ziel erreichen, was er möchte.
So ein bisschen kann ich mich zu Hause auch schützen mit einem starken Passwort. Reicht es dann für sämtliche Anwendungen? Ich habe ja ein starkes Passwort.
Nee, reicht nicht. Man kann sich das so vorstellen, wenn man das gleiche starke Passwort überall verwendet. Und jetzt in einer Datenbank wird festgestellt oder bei einem Anwendungsentwickler, oh, die Datenbank, die wurde kompromittiert und die Daten sind abgewandert. Wenn man überall das gleiche Passwort verwendet, dann kann der Angreifer oder der die Daten geklaut hat, bei allen Seiten, bei denen man sich mit diesem Passwort angemeldet hat, Zugriff erlangen durch dieses geklaute Passwort. Also man sollte schon starke Passwörter wählen und natürlich auch immer verschiedene Passwörter.
Wie erkenne ich denn jetzt eine vertrauenswürdige Seite? Ich habe die Seite meiner Urlaubsregion angeklickt und dabei war sie es gar nicht. Ich habe nicht genau hingeschaut. Gibt es denn solche Marker, an denen mir ganz klar wird, hey, das ist ein Fake?
Ja, natürlich die URL, die muss man überprüfen, ob die übereinstimmt. Das ist ein ganz bekannter Trick, dass man die Domain ähnlich zu der Zieldomain wählt, dass es dem Nutzer auf den ersten Blick nicht auffällt, dass man jetzt gar nicht die richtige Seite besucht. Es ist schnell passiert, gerade wenn es sowas ist wie ohne ein günstiges Angebot und man ist da euphorisch und schaut nicht genau hin. Immer genau gucken, die URL überprüfen und zweitens, was die Browser an sich auch anzeigen, wenn die Seite nicht sicher ist im Sinne von Verschlüsselung oder Zertifikaten. Die gängigen Browser, die zeigen alle an, ob die Seite ein Zertifikat hinterlegt hat, ob man sicher mit der Seite kommuniziert, dass auch die Daten verschlüsselt übertragen werden. Und wenn es nicht der Fall ist bei einer Seite, dann zeigt der Browser eine Warnung und man kommt erst gar nicht auf die Seite, außer man macht 3 Klicks drumherum und sagt, ich will doch drauf. Wenn man es erzwingen will, geht's natürlich. Aber das sind starke Indikatoren, auf die man gucken muss.
Also auf jeden Fall darauf achten in Zukunft. Wenn ich mir selbst eine Webseite baue, wie mache ich die sicher? Sorgen die Anbieter dafür?
Da sind wir wieder bei dem Punkt, was ist Sicherheit? Es gibt extrem viele verschiedene Schutzziele. Denk mal, der Hoster, der die Seite zur Verfügung stellt, der sorgt nicht dafür, dass meine Anwendung fehlerfrei ist oder frei von Sicherheitsmängeln. Eigentlich sorgt er überhaupt nicht für Sicherheit. Es ist nur jemand, der das, was ich hochlade, zur Verfügung stellt. Also ich muss mich selber um ein Zertifikat kümmern, wenn ich verschlüsselte Kommunikation bereitstellen will oder ermöglichen will, den Nutzern der Webseite. Schritt 1 und Schritt 2 natürlich auch meine Anwendung dementsprechend programmieren, dass sie frei von Sicherheitsmängeln ist.
Wenn wir nochmal bei Angriffen sind, es gibt Begriffe wie Phishing oder Hacking. Wo ist denn da der Unterschied?
Phishing zählt eher zu der Sparte Social Engineering Angriffe, wo man wirklich gezielt, wie auch das Beispiel mit der E-Mail vorhin, versucht, Leute auf eine Seite zu locken, also zu phishen wie mit einem Köder, dann versucht, Informationen abzugreifen oder irgendwelche Downloads zu initialisieren, die dann Schadsoftware auf dem Zielrechner installieren. Und Hacking, das wäre eher ein System aktiv kompromittieren, dass ich wirklich Protokollschwachstellen ausnutze, Betriebssystemschwachstellen und mir selber Zugang verschaffe, ohne dass ich jetzt jemanden reinlocke, irgendwas aktiv zu tun.
Welche Arten von Webangriffen gibt es sonst noch? Also ich kenne irgendwie die Begriffe trojanische Pferde, Scareware, Spyware, Social Engineering, das hast du genannt. Kannst du die alle noch so ein bisschen erklären? Was gibt's denn da alles? Was ist da alles unterwegs?
Es gibt eine enorme Bandbreite an Angriffen, also unvorstellbar viel. Es gibt Malware, die das Ziel hat, Schadsoftware, die das Ziel hat, auf einem kompromittierten Gerät, wo diese Software installiert ist, Daten zu löschen, einfach nur Schaden anzurichten.
Warum?
Persönlich motiviert, Frust. Punkt 2, Daten auszuspionieren. Wenn jemand sensible Daten auf seinem Rechner gespeichert hat, dann ist das für manche erstrebenswert, Zugriff auf diese Daten zu erlangen.
Wirtschaftsspionage zum Beispiel?
Ja, genau. Wirtschaftsspionage zum einen, aber kann natürlich auch persönlich motiviert sein. Gibt es verschiedene Motivationen, monetäre Motivationen. Geht dann in Richtung Wirtschaftsspionage, wobei Wirtschaftsspionage auch Plagiate sein könnten oder Kopien von irgendwelchen Produkten, dass man sich das Wissen aneignet, um auch einen Vorteil zu haben im Konkurrenzkampf. Dann gibt's Ransomware-Angriffe, also Erpressungsversuche, wo ich mir Zugang zu einem System verschaffe und alle Daten auf dem System verschlüssel und ich sag, Leute, hört zu, gebt mir, weiß ich nicht, 2 Bitcoins und ich entschlüssel eure Daten wieder. Auch eine Möglichkeit. Also es gibt eine ganze Bandbreite. Es kommt immer auf das Ziel drauf an. Ja, dann gibt's noch die Angriffe, mit denen ich mich beschäftige. Die haben das Ziel, Dienstverfügbarkeit zu verhindern. Also dass ein legitimer Nutzer einen Dienst erreichen kann im Internet. Sogenannte Denial-of-Service-Angriffe. Die haben eben das Ziel, einen Server derart zu überlasten, dass er legitime Anfragen nicht mehr bearbeiten kann.
Aber wer steckt denn hinter sowas?
Zum Beispiel bei Denial-of-Service-Angriffen einmal die Konkurrenz, die nicht möchte, dass ein Produkt verkauft wird oder dass eine Seite verfügbar ist. Hackergruppen, kann man vielleicht so generisch sagen, die nicht wollen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen an Informationen kommen. Kann natürlich auch Nachrichtendienste, Nachrichtenwebsites DDoSen, sodass eben legitime Nutzer keinen Zugang zu Informationen haben.
Hast du denn berühmte Beispiele? Wo ist denn schon mal genau so eine Art Angriff passiert?
Die bekanntesten, die vielleicht auch den Zuhörern am gängigsten sind, die sie selber erfahren, sind bei Computerspielen. Wenn der Gegner einen enormen Frust hat, weil er jetzt gerade die Runde verliert, dann führt er einen Denial-of-Service-Angriff aus, entweder gegen den Server oder gegen den Gegner, um die Runde nicht mit einer Niederlage zu beenden. Das ist was viele auch im täglichen Leben erfahren. Allerdings ist es auch ein extremes Geschäftsmodell. Also nicht nur von der Seite, dass man jemanden nicht mehr verfügbar macht, sondern auch von der Seite, dass man sich dafür bezahlen lässt, solche Angriffe durchzuführen. Es ist ein leichtes heutzutage, so einen Angriff zu buchen für relativ geringes Geld oder sogar für gar kein Geld und einen enormen Schaden anzurichten.
Und das kann man im Darknet buchen?
Ja, zum Beispiel.
Was trägt denn deine Forschung dazu bei, diese Art von Angriffen zu verhindern?
Meine Forschung trägt dazu bei, dass wir im Kern des Internets den Angriffsverkehr frühzeitig rausfiltern können. Wir können erkennen, was ist schadhafter Verkehr, der zu so einem Angriff gehört, und was ist legitimer Verkehr. Und wir können mit einer extrem kurzen Reaktionszeit den Angriffsverkehr komplett rausfiltern, sagen wir mit einer sehr hohen Präzision, um das eigentliche Ziel vor dem Schaden zu bewahren. Da haben wir eben einen Monitoring-Ansatz. Monitoring bedeutet, dass wir den Verkehr betrachten. Da haben wir ein sehr effizientes Verfahren entwickelt, wie wir den gesamten Verkehr betrachten können, ohne Informationen bezüglich des Angriffs zu verlieren und aus diesen Informationen eben Filterregeln abzuleiten. Und das Ganze eben mit begrenzten Speicherressourcen, streng limitierte Rechenkapazität, die nur noch benötigt wird. Und wir haben Reaktionszeiten von im Bereich von 100 bis 300 Millisekunden.
Wirklich?
Ja. Aber es ist auch benötigt, wenn ein Angriff länger als 5 oder 10 Sekunden schon aktiv ist, dann spürt das Ziel natürlich, dass es angegriffen wird und die Dienstgüte wird eingeschränkt werden. Deswegen ist die kurze Reaktionszeit extrem wichtig. Was unseren Ansatz auch so besonders macht, ist der streng begrenzte Monitoringaufwand hinsichtlich der Speicher- und Rechenressourcen. Weil während eines DDoS-Angriffs, das habe ich vorhin nicht erwähnt, also ein DDoS-Angriff ist ein Distributed Denial-of-Service-Angriff. Das heißt, er ist verteilt und er kommt von hunderttausenden Angriffsquellen. Es könnte zum Beispiel ein Botnet sein, was aus kompromittierten Geräten besteht.
Wie mein Smartphone?
Wie das Smartphone, genau. Oder wie der Computer mit der Urlaubswebseite, wo jetzt die Malware runtergeladen wurde und installiert wurde. DDoS-Angriffe sind Distributed Denial-of-Service-Angriffe, sind verteilte Angriffe, die von hunderttausenden Knoten im Internet gestartet werden und gleichzeitig eine Menge Verkehrsvolumen, also Pakete im Internet, zu einem Ziel, zu einer Zieladresse schicken und das Ziel und somit auch das Zielnetz überlasten, sodass kein legitimer Verkehr mehr den Server zum Beispiel erreicht und du die Webseite nicht aufrufen kannst, kannst nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Das ist wie auf der Autobahn. Wenn 1 Million Autos auf der A8 fahren, dann komme ich mit meinem Auto nicht mehr durch. Und genau das gleiche Prinzip ist das auch.
Samuel, wie lautet denn der Titel deiner Promotion?
Der Titel ist Resource Predictable Machine Learning Based Detection of Volumetric DDoS Attacks. Also wie kann man volumetrische DDoS-Angriffe mit vorhersehbaren Speicher- und Rechenressourcen durch künstliche Intelligenz erkennen. Genau da, in dieser Ressourcenvorhersehbarkeit, da liegt unsere Stärke. Das ist das neue, tolle, was uns von anderen Ansätzen abhebt.
Habt ihr denn dazu auch Kooperationen? Seid ihr schon ganz aktiv mit Firmen dabei, die zu unterstützen oder Institutionen?
Wir waren in den letzten 3 Jahren in Kooperation mit Firmen im Projekt Kiwi. Da ging es um genau den Einsatz von künstlicher Intelligenz, die wir auch verwenden für die Mustererkennung des Angriffs. Da ging es um künstliche Intelligenz für sichere Webinfrastrukturen. Und da haben wir mit Firmen zusammengearbeitet wie 1&1 und Adesso. Das Projekt ist abgeschlossen. Es war gefördert vom BMBF, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und jetzt sind wir vom Land Baden-Württemberg, vom MBK im Projekt BWNet 2.0. Also das ist rein Baden-Württemberg spezifisch. Da arbeiten wir mit unseren Rechenzentren und mit dem Landeshochschulnetz Bellevue zusammen und mit den Universitäten Tübingen und Ulm. Da haben wir die Gelegenheit, jetzt wirklich zum ersten Mal unsere Forschung auch wirklich in den Betrieb zu bringen, also ins Landeshochschulnetz.
Jetzt hast du erwähnt, Samuel, dass ihr KI nutzt. Der Gegner benutzt aber auch KI. Die Gegnerin, weiß man das? Kleine Frage am Rande. Sind es in der Hauptsache Männer? Sind es Frauen? Kennt man die Protagonistinnen und Protagonisten, die dahinter stehen?
Nee, keine Ahnung, ob das Männer, Frauen oder diverse Akteure sind. Da kann ich nichts dazu sagen. Weiß ich nicht. Aber KI wird auf jeden Fall eingesetzt, auch auf der Angreiferseite. Bei uns ist es ein nützliches Tool, um die Muster in den Angriffen zu erkennen und vor allem auch vom Hintergrundverkehr zu unterscheiden. In unserem Fall ist es gar nicht mal so relevant, dass der Angreifer unser Modell ausspielen kann durch geschickte Wahl des Musters. Wir wollen wirklich explizit den Angriffsverkehr vom Hintergrundverkehr separieren. Und da ist einfach die künstliche Intelligenz, die eine Mustererkennung macht, ein extrem hilfreiches Werkzeug, was gute Regeln ableiten kann, um den Angriffsverkehr zu erkennen. Vorher muss man sich vorstellen, wurde der gesamte Verkehr, und wir sprechen hier jetzt im neuen Projektrahmen auch, von 400 Gigabit pro Sekunde, was da anfällt.
Wow.
Das ist extrem viel, was man angucken muss. Wenn jetzt ein Netzwerkexperte hergehen muss und sich angucken muss, wo findet ein Angriff statt, wann findet ein Angriff statt, was muss ich für Filterregeln ableiten, dann ist es extrem teuer, extrem zeitintensiv und auch extrem limitiert in der Güte der Regeln, die abgeleitet werden. Weil die Regeln, die abgeleitet werden, nur so gut sind wie der Experte, der drauf guckt.
Klar.
Wenn wir aber hergehen können und eine Beziehung herstellen können zwischen Verkehr und der Tatsache, es hat einen Angriff stattgefunden oder nicht, unabhängig davon, wie jetzt dieses Mapping zustande kommt, und wir können diese Beziehung lernen, dann ist es unfassbar viel effektiver und auch im Endeffekt besser in der Angriffserkennung.
Das klingt echt nach Krieg. Samuel, du hast ein schwieriges Thema, ein kompliziertes Thema, aber du hast es mir so erklärt, dass ich viel verstanden habe. Ihr schaut nicht auf einzelne Punkte, ihr schaut nicht auf einzelne Anwendungen, ihr schaut nicht auf einzelne E-Mails, sondern ihr schaut euch das komplexe Gefüge an und sucht nach Angriffsmustern.
Genau, das ist richtig. Wir gehen explizit davon aus, dass wir auch nicht in Anwendungsdaten reinschauen können, weil die auf absehbare Zeit sowieso verschlüsselt sein werden. Das heißt, unser System schaut sich wirklich nur Verkehr von und zu Beziehungen an. Da sprechen wir von Subnetzen, von wo nach wo geht der Verkehr, und dann schauen wir uns an, wie hoch ist die Verkehrskonzentration. Und das Ganze starten wir von einer sehr hohen Flughöhe. Wir schauen das Ganze sehr aggregiert an. Und wenn wir dann feststellen, dass wir Subnetzpaare haben, in denen auffällig viel Verkehr ist, dann fangen wir erst an, detaillierter nachzuschauen. Im Gegensatz zu bisherigen Ansätzen, die immer detailliert auflösen und dann einfach aufgrund der Wucht des Angriffs in die Knie gehen. Wir starten von einer ganz hohen Flughöhe und graben uns dann in die interessanten Bereiche des Verkehrs hinein. Das macht den Ansatz so effektiv.
Wie gut, wenn man dazu beitragen kann, die Netze sicherer zu machen, uns alle vor solch essentiellen Bedrohungen zu schützen, und dass du jetzt auch schon die Möglichkeit hast, zusammen mit deinem Team das in die Praxis umzusetzen und für das Land Baden-Württemberg und für alle drüber hinaus richtig sicherheitsrelevante Forschung zu betreiben. Toll, danke, dass du da warst, Samuel.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Nachgefragt, ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.